Stapel ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter. Abdou Chaparov oder Erik Zabel. Kann er diesen Vorsprung noch halten? Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen.
So, ihr Lieben, der Teufelslappen wieder in der Ursprungsbesetzung. Wir freuen uns nicht nur, dass Sebastian von Freiberg inmitten seines Fahrradparks vor sich hin strahlt, sondern dass vor allen Dingen Herbert Watteroth wieder bei uns ist. Denn er hat ja versucht, Menschen zu ehren, die sehr lange schon verheiratet sind. Diamantenhochzeit. Herbert, musst du uns gleich überhaupt nochmal erklären, was das überhaupt ist. Wir Jungspunde können ja nichts mit anfangen. Und wir hoffen, dass du gesund und munter bist und alles verfolgt hast in den letzten Wochen.
Ja, allerdings. Ich habe genau zugehört oder zugesehen, wenn es gerade eben so ging. Diamantenhochzeit bedeutet, man ist 60 Jahre mit ein und derselben Frau verheiratet.
Schöner Hinweis, ein und derselben Frau, ja.
Ich versuche, da ranzukommen, aber es fehlen mir noch 16 Jahre.
Ah, das ist aber ja zumindest mal ein Ziel, oder?
Ja. Ich freue mich von selber.
Ja, das ist doch schon mal was. Ne? Ja, wir haben natürlich auch alle logischerweise mit großer Faszination die letzten Wochen verbracht. Ein Tagesrennen, zwei Grand Tour parallel mit Giro und Vuelta. Wobei ich ja schon fast den Giro wieder ein bisschen vergessen habe, weil die Vuelta so wahnsinnig war, eigentlich in den letzten Tagen und ja eigentlich von der ersten Etappe weg. Aber Herbert, wir haben mit dir ja noch nicht über die Vuelta, über den Giro gesprochen. So ein knapper Ausgang, da kommen natürlich dann immer die jungen Kollegen um die Ecke, so spannend war es noch nie und hat es noch nie gegeben. Du weißt, dass es das schon gegeben hat und hast die Sachen ja selber miterlebt, die schon sehr spannend ausgegangen sind. Wobei auf der einen Seite denkt man ja, Mensch, das ist das Ultimative, dass am Ende von drei Wochen zwei Mann dann in Zeitfahren das Ding untereinander ausmachen. Aber irgendwie ist es ja auch fast schon tragisch, wenn man dann um ein paar Sekunden nur so eine Grand Tour verliert, in der dann ja so viel drin ist und in der so viel mehr möglich gewesen wäre. Ja? Was sind deine Erfahrungen mit knappen Ausgängen beim Giro?
Ja, also es gibt einige Dinge, die bei Giro d'Italia knapp ausgegangen sind. Ich beginne mal ganz kurz mit 1955. Da war ich noch nicht dabei. 10 Jahre später bin ich erst eingestiegen bei der Tour de France, meiner ersten, die ja in Köln, vor dem Kölner Dom begann. Aber 1955 gab es dieses herrliche Duell zwischen Fiorenzo Magni und Fausto Coppi. 12 Sekunden am Ende zugunsten von Magni. 1974, das gleiche Ergebnis. Eddy Merckx gewann vor Giambattista Baroncelli mit 12 Sekunden Vorsprung. Damals war ich schon mit dabei. Es ging los in Vatikanstadt. Und traditionell endete ja der Giro damals immer in Mailand. Und da werde ich nie vergessen, dass ich ein bisschen zu spät kam zum Empfang beim Papst. Und da habe ich mir also einen Kampf geliefert mit der Schweizer Garde. Ich fiel zu Boden und die Helme kullerten. Ich hatte natürlich ein paar Schürfwunden am Knie, aber dann bin ich dann nachher zu Fuß da oben hin und habe dann den Ganzen zugeguckt.
Ganz kleine Sekunde, da muss ich jetzt aber ganz kurz einhaken. Was war denn der Grund, dass du dich mit der Schweizer Garde angelegt hast?
Ja, ich wollte ja mit dem Auto, mit unserem Teamauto vom Fernsehen, wir haben ja damals immer Filme gedreht, Wochenfilme für die ARD, wollte ich noch oben hin. Und wir hatten aber jetzt die Order, wer bis dahin nicht da oben bis zum Papst vorfahren kann oder gefahren ist, der muss da draußen bleiben, unten beim Eingang. Und da bin ich, habe ich mal aufs Gas gedrückt und dann die zweite. Aber da kam die zweite Welle, nicht nur heute. Mit dem Clinch auf der Erde. Und da bin ich zu Fuß da hoch und habe das alles noch miterlebt. Ja, das war eine tolle Angelegenheit. 57, Gastone Nencini vor Louis Zambouville, 19 Sekunden. Und 76, Gimondi vor Johann de Munck, ebenfalls 19 Sekunden. So, das sind die vier engsten Ausgänge beim Giro d'Italia seit 1909.
Ja, und dann schauen wir ja, Sebastian, auf die letzte Etappe. Wir haben ja das ganze Wochenende da fasziniert vorgesessen. Aber am Ende frage ich mich dann immer, okay, warum lassen die es dann halt hinten so auf Spitze auf Knopf gehen? Ja, und dann ist es nur dieser eine Tag, wenn du vorher 16 andere Optionen gehabt hättest, doch mal einen Versuch zu wagen, doch mal zu attackieren, doch mal irgendwas zu versuchen und nicht nur zu sagen, ja, okay, wir klären es dann am Sonntag im Zeitfahren.
Ich glaube, die hätten schon gewollt, wenn sie gekonnt hätten. Da ist vielleicht ganz interessant, was du gerade sagst als Ergänzung, dass der Tayo Gegenhardt ja das rosa Trikot an keiner Etappe getragen hat und das quasi tatsächlich erst nach der letzten Etappe übergestülpt bekommen hat, weil er dann eben das Rennen gewonnen hat. Also ich würde eher sagen, das spricht einfach wieder mal dafür, was ich ja auch gerne schon immer propagiere, dass der Giro einfach in der Regel vom Rennverlauf, von der Spannung, vom Abwechslungsreichtum einfach die spannendste und beste Rundfahrt ist. Und da kann meistens die Tour de France nicht mithalten, finde ich. Aber ich habe ehrlich gesagt noch eigentlich jetzt ganz viele Fragen zur Papstaudienz von Herbert. Das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Also erstens, wart ihr zu spät, weil Isenbügel wieder verschlafen hat? Zweitens, wer war damals überhaupt Papst? Weil das ist ja schon so lange her. Und hat er dich am Schluss gesegnet? Das wäre wirklich das Wichtigste, ob du noch bei der Audienz noch einen Segen bekommen hast. Aber das schweift jetzt vom Thema wieder ein bisschen ab.
Aber die Antworten brauchen wir trotzdem, Herbert.
Da habt ihr mich auf dem falschen Fuß erwischt. Der Isenbügel war da nicht dabei. Wie du sagst, wir haben ja mit einer Filmteam des Westdeutschen Rundfunks die ganze Woche über gefilmt. Ich bin dann mit einem Flugzeug von Rocado, dem damaligen Rennstall, freitags nachts nach Hause geflogen, habe samstags geschnitten und dann sofort in der Nacht wieder runter und dann morgens früh wieder am Start. Wer Papst war? Hilfe! Ich weiß es nicht mehr. Wer war das?
Das muss aber Papst Johannes gewesen sein, oder?
Ja, also.
Schauen wir nach. Ja? Und, sag nochmal das Jahr, bitte.
74,
schaue ich nach, ja, okay.
Und was war die dritte Frage?
Ja, ob du gesegnet worden bist.
Ach so, ja, ich bin ja dann zu Fuß mit blutigen Knien da oben hin. Da fuhr damals noch Roger de Flaming und der hat dann dem Papst auch eine Autogrammkarte von sich geschenkt. Und von der Brooklyn-Mannschaft, diese berühmte Brooklyn-Mannschaft, in der auch Patrick Sercu gefahren ist. Da bin ich dann noch rechtzeitig gekommen, um diese wunderschöne Ehrung da oben, die der Papst gemacht hat, für die Fahrer des Giro d'Italia mitzuerleben.
Und ich habe parallel nachgeschaut, es war Paul VI., der sich glücklich schätzte, eine Autogrammkarte von Roger de Flaming zu besitzen. Da ist die Frage, lieber einen päpstlichen Segen oder vielleicht Autogrammkarte von Roger de Flaming?
Das ist eine sehr, sehr persönliche Priorisierung, die man da vornehmen kann, ja. Aber Herbert, dass du dich natürlich für den Radsport in der ARD so nicht in Staub, sondern aufs Pflaster geworfen hast, ja, das wusste ich auch noch nicht, weil das ist ja mit aller Hingabe und mit allen, wie soll ich sagen, mutigen Ansätzen, aber auch Unverschämtheiten, erstmal zu versuchen, zwei Wellen Schweizer gerade umzufahren. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Und man muss sich das auch nochmal, glaube ich, gerade vergegenwärtigen, was Herbert erzählt hat, dass man damals hinflog, auf Film drehte, wieder zurückflog, um dann einen Film hier zu schneiden, den man dann senden konnte, um dann wieder zurückzufliegen. Also heutzutage ein Radrennen mit drei Hubschraubern, vier Motorrädern, Relaisstationen, Flugzeugen, was auch immer, jedes Bild live. Und damals, der Reporter flog hin und her, weil es halt vom Film her nicht anders ging, oder? Wie war das, Herbert?
Ja, klar. Wir sind am Anfang mit unserem Teamauto und mit dem Motorrad sind wir da runtergefahren und haben die ganze Woche gefilmt. Und freitagsabends stand dann die Beechcraft 5-5-Maschine von Rocado, dem früheren Rennstall, stand dann am ausgemachten Ziel, sagen wir mal, in Pescara. Und da sind wir dann unter der Flugplatte in Pescara, ist in einer Obstplantage gar nicht so einfach zu finden. Da sind wir dann hingefahren, haben die Filmrollen zusammengepackt und dann wurde das Gepäck erstmal so verteilt, damit wir nicht mit dem Schwanz im Wasser hingen beim Start. Und dann sind wir nach Köln geflogen und damals natürlich auf Film. Die Kopieranstalt musste frühzeitig bestellt werden. Dann kam das Filmmaterial raus. Dann habe ich das geschnitten. Dann haben wir es vertont. Dann wurde es gesendet. Da bin ich nach Hause. Hatte dann auch dreckige Unterwäsche vom Kameramann und vom Motorradfahrer dabei. Oder das Okular war fliegen gegangen. Und dann habe ich zu Hause was gegessen. Und um 2 Uhr war ich wieder auf dem Flugplatz. Das war der Vorteil des Kölner Flughafens, weil man ja da rund um die Uhr starten und landen kann. Und dann ab durch die Mitte wieder nach Pescara in die Obstplantage und dann ging es weiter.
Sag mal, aber eine Live-Übertragung gab es damals doch schon in Italien oder nicht in Italien?
Die gab es schon, aber wir haben damals gesagt, wir wollen das Randgeschehen auch mit einfangen. In diesem Jahr wurde ja auch dieser große Film, die härteste Show der Welt, gefilmt und produziert von der berühmte Regisseur, ich komme nachher noch drauf. Das war dieses große Duell zwischen Eddie Merckx und José Manuel Fuente an den 3 Zinnen, unter anderem. Das war das, ja.
Wunderbar.
Ja, Wahnsinn. Das waren andere Zeiten der Sportberichterstattung, ganz andere, ja.
Und Roccardo war daran interessiert, euch dort hin und her zu bringen, damit man da eben Berichte hatte, quasi.
Wir hatten ja eine Mannschaft mit Karl-Heinz Küster, mit Alfred Geider, also junge Leute, die da damals mit dabei waren. Und das war natürlich interessant und unterflog der auch ohne Co-Pilot. Und es war ja keine Druckkabine, sondern man musste sich diesen Schnorchel da auf die Nase setzen. Und also das war nicht unflott. Ne?
Wunderbar.
Vor allen Dingen mussten wir immer gucken, dass wir noch rechtzeitig irgendwo hinkamen zum Zwischentanken. Denn wenn man einmal von Palermo ausgeflogen sind, konnte man ja nicht mit einer Tankfüllung bis Köln kommen. Also musste man in Genua zwischenlanden und da musste man möglichst dann sein, wenn der Flughafen zumachte. Und das wurde ja in Italien sehr, sehr rigide gehandhabt, weil ja alle Flughäfen unter militärischer Hoheit stehen. Ne? Also da waren wir schon mal froh, dass wir zwischen den Betttüchern und Unterwäscheleinen landen konnten in Genua. Und wenn wir dann noch den Tankwart fanden, der an der Theke stand und sich Espresso trank, damit er den Benzinrüssel noch da reinsteckte und wir weiterfliegen konnten.
Sehr schön, das ist großartig. Es klingt ein bisschen mehr nach Abenteuer als das, was wir heute so machen, ehrlich gesagt. Aber gut, die Filme, die für die Giro-Freunde für dieses Jahr geschrieben werden, haben auf jeden Fall viele Favoritenstürze gesehen, Sebastian. Und ja noch mehr aus der neuen Generation. Ja, so ein bisschen auch Wiederauferstehung von Ineos, da setzen sie jetzt ja bei der Vuelta noch fort. Aber Teo Teams selber genannt wird oder sich selber halt auch als Spitzname wohl nennt, weil natürlich viele Menschen über diesen etwas ungewöhnlichen Namen stolpern. Ist das ein walisischer Name oder gälischer Name oder was ist das?
Genau, also ich habe das auch nur aus dem Internet, aber das ist wohl gälisch und ist eigentlich, wäre in der Übersetzung Tom ins normale Englische, aber die sagen alle Teo. Und mich hat dieser Sieg sehr gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er irgendwo auch nochmal alles so, auch für mich so Dinge relativiert. Weißt du, wir sind ja sehr schnell dabei, Dinge sehr hoch zu feiern, hoch zu jubeln und Dinge dann auch schlecht zu reden. Und das ist so ein Sieg, der tat irgendwie gut, weil ja vorher, Ineos, da muss sich so viel ändern und die können ja gar nichts mehr und so. Und die hatten das Pech mit Geraint Thomas, der offensichtlich gut in Form war. Und dann ist der Theo Gegenhardt einfach in diese Rolle gefahren. Der hatte ja am Anfang selber gar nicht die Aussicht da zu gewinnen. Deshalb ist er ja auch das erste Zeitfahren gar nicht voll gefahren, weil er ja eigentlich als Helfer da an den Start ging. Und dann hat er sich in seiner vor allem sehr, sehr bescheidenen Art, die ich einfach ganz toll fand, hat er sich da vorgekämpft. Und das war einfach super, weißt du, weil man ja zuletzt so geneigt war, irgendwie zu sagen, das ist der Ineos ist ganz schlimm, da muss ich jetzt so viel tun, haben wir ja auch selber gesagt. Und dass man sich da einfach nochmal an die Nase fasst und sagt, nö, das passiert halt mal, das Dinge gehen schnell und man hat mal Erfolg und mal hat man keinen Erfolg und jetzt hat er wieder ein anderer plötzlich Erfolg und das war so angenehm, weil ich fand, der war so unprätentiös und so bescheiden, das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Und in seinem Windschatten ja auch noch dieser Jai Hindley, den man ja eigentlich auch nicht wirklich irgendwo auf der Rechnung hatte. Einfach sympathische neue Leute wieder und trotzdem aber auch jetzt nicht sagen, der gewinnt ab jetzt jede Grand Tour. Nein, das war jetzt sein Sieg, nicht mehr und nicht weniger und den hat er genossen und das war großartig.
Ja, Herbert, die Leute sagten ja vielen nicht so viel vorher. Ja, also wer hatte Theo Hart auf der Rechnung als ein möglicher Gewinner einer Grand Tour in diesem Jahr? Ein anderer, den wir natürlich schon auch hier mal erwähnt haben, war natürlich Filippo Ganna als Zeitfahrweltmeister ja auch. Aber selbst der hat ja in einer Bergetappe wirklich sehr, oder zwei, glaube ich, sogar sehr, sehr gut mitgehalten. Das sind ja jetzt wirklich so junge, frische Figuren und Charaktere, die jetzt dazukommen. Früher hatte man ja dann noch Gelegenheit, die persönlich auch kennenzulernen. Jetzt muss man sich das alles so ein bisschen anlesen, weil man irgendwie auch nicht rankommt oder wir auch einfach jetzt ja alle ein bisschen zu weit weg sind. Wie beobachtest du so diesen Generationenwechsel?
Ja, es ist interessant, dass eben nicht die Namen, die man schon seit Jahren so auf der Zunge hat, mal vorne sind, sondern dass eben wie Hindley, der ja als erster Australier dann den Giro gewonnen hätte, oder Hart da nach vorne kommen. Schade, dass Wilco Keldermann, der ja im nächsten Jahr bei Bora Hansgrohe angeheuert hat, dann doch zweimal Schwäche zeigte in den Bergen und eben nur Dritter wurde. Aber es ist ganz interessant, diese jungen Leute und Ganna, sicherlich keiner fürs Gesamtklassement, aber wer vier Etappen gewinnt, was will man mehr von so einem jungen Mann?
Ja, vielleicht ergänzend noch, einen haben wir jetzt nicht genannt, aber was Rowan Dennis da geleistet hat, war ja auch faszinierend. Und zwar vor allem unter der Prämisse, dass man immer gesagt hat, das ist so ein Einzelgänger, der konzentriert sich nur auf sein Ding, auf seinen Einzelzeitfahren. Und der hat den Gegenhardt da die ganze Zeit die Berge hochgezogen, völlig uneigennützig, hat Vollgas gegeben. Das fand ich auch toll. Offensichtlich haben sie den auch irgendwie in die Spur gebracht. Fand ich großartig.
Weil wir schon bei Australiern waren, Hindley war ja der eine, logischerweise, Herbert, du hast schon gesagt, fast hätte zum ersten Mal ein Australier auch den Giro gewonnen. Und Ben O'Connor war ja ein anderer Australier, der drei Tage vorm Ende auch eine Etappe gewonnen hat. Also so junge Australier hat man ja oft im Sport nicht so auf dem Schirm, dass so auf dem anderen Ende des Planeten auch sehr ernsthaft Sport betrieben wird und dass da ja auch eine große Radsport-Szene ist. Marcel Wüst, auf den wir ja nachher nochmal kommen, der hat lange Zeit in Australien selber gelebt. Wie nimmst du das wahr, wenn die Leute aus Australien kommen, sind die ja ewig lange dann auch in Europa und so abgeschnitten von ihren eigenen Familien und von ihrer Umgebung?
Ja, umso mehr muss man sagen, dass die sich hier zurechtfinden. Und da ist es besonders wichtig, dass die Leute in die richtigen Hände kommen, eine richtige Mannschaft haben, die sich um sie sorgen. Und dann können die zu was kommen, was sie auch dieses Jahr geleistet haben. Cadel Evans hat ja immerhin auch Geschichte geschrieben als Australier bei den großen Rundfahrten. Also muss ich schon sagen, das finde ich toll, dass Leute sich wagen hier nach Europa, ein Abenteuer, und dass sie da noch rauskommen und auch hier wirklich genannt und gefeiert werden. Ja, Ben O'Connor ist genauso einer.
Ja, und dann haben wir ja den ersten Sieg seit Monaten, seit über einem Jahr von deinem Liebling gesehen, Sebastian. Ne? Der Peter hat es nochmal gemacht, hat jetzt noch ein großes Interview in der Gazzetta dello Sport gegeben. Und das war so ein geläutertes Interview. Ne? Auf der einen Seite, dass er sagt, ja, schreibt mich mal noch nicht ab, ich bin noch da, ich will noch weiter. Aber auch so ein bisschen... Wie soll ich sagen, so ein bisschen demütig halt auch, ne? Weil sonst flogen ihm die Siege mehr oder weniger so zu. Dies Jahr hat er sich an dem einen festgehalten, das war auch mit großem Stil rausgefahren, hat es ja immer wieder versucht. Aber das war für mich schon auch so ein bisschen durch dieses, wie er das gewonnen hat und wie er den Sieg danach nicht so übertrieben gefeiert hat, ein Gewinner des Giro.
Ja, es war ja auch überraschend, weil es ja eigentlich keine klassische Sagan-Sieg war, weil es kein Sprint oder ähnliches war. Der ist ja als Solist quasi davon gefahren. Nichtsdestotrotz merkt er, glaube ich, auch, dass dieser Generationenwechsel halt jetzt stattfindet und dass jetzt andere ihm auch ein bisschen die Show stehlen. Und das ist natürlich gerade so in seinem Stil mit Van Aert und Van der Poel auch Fahrer gibt, glaube ich, die ihn jetzt langsam auch überholen. Und insofern finde ich es eigentlich cool, dass Sagan da jetzt trotzdem eigentlich entspannt und eigentlich eine gute Rolle spielt.
Ja, wobei, Herbert, ich bin da nochmal gespannt im nächsten Jahr Bora, ne? Also, weil du hast ja eben Kellermann schon angesprochen. Den fand ich überraschend stark halt auch beim Giro. Und ich glaube, es ist ihm so ein bisschen die Luft in der letzten Woche ausgegangen, aber das war ja unterm Strich trotzdem ein toller Auftritt. Und dann relativiert sich ja das, was wir hier auch mal gesagt haben, als die Verpflichtung bekannt wurde, haben wir gesagt, ja, das wird ein Helfer von Ibo Buchmann. Da muss man jetzt erstmal sehen, wer wirklich dann der Stärkere ist auf 3 Wochen gesehen. Ja, dann hast du auf jeden Fall schon mal 2 Fahrer fürs Klassement. Hättest dann im Zweifel noch Sagan dazu, ja? Was machst du dann? Ja, warte mal, Sebastian hebt schon die Finger, ja? Dann hast du halt noch Sagan als die Figur, die erstens sehr viel Geld verdient bei Bora. Zweitens natürlich auch, naja, von seinem Anspruch her ja dann mindestens noch 1 oder 2 Fahrer haben will, die ihn logischerweise anfahren. Ja, also die dann eben auch für ihn fahren. So, jetzt wird das aber schon ein bisschen knapp, wenn du eine normale Besetzung für eine Grand Tour hast. Dann hast du einen Schachmann noch, dann hast du einen Ackermann noch und so weiter. Ja, und dann bist du natürlich in einer, natürlich auch in einer variablen Situation, dass du sagst, okay, wir haben alle möglichen Taktiken, aber wo geht der Fokus hin? Ja, das ist für mich eine sehr spannende Frage für Bora im nächsten Jahr.
Ja, da können wir hoffen, dass es mit Corona irgendwann dann mal vielleicht, wenn der Mai kommt, der Mai ist gekommen, wie heißt das so schön, und dass dann der Giro d'Italia stattfinden kann, dass dann 2 Monate später die Tour kommt und dann die Vuelta auf dem angestammten Platz im Herbst stattfindet, dann hat man doch ein bisschen mehr Variationsmöglichkeiten, um das ein bisschen zu sortieren. Jetzt musste man ja auch dem lieben Pascal Ackermann den Giro nicht verbieten, aber doch zu sagen, Mensch, du fährst in Spanien und das, glaube ich, muss ja eine Strafe sein für einen Sprinter, da dauert 6 Bergankünfte zu erklimmen. Ne?
Ich habe die Hand gehoben, weil du gesagt hast, 2 Leute fürs Gesamtklassement. Ich habe den dritten Finger erhoben, weil ich sehe eigentlich ehrlich gesagt bei dem Parcours für nächstes Jahr Lennart Kemner als Kapitän eigentlich. Würde ich am liebsten sehen. Wir haben da 57 Einzelzeitfahrkilometer. Das ist ja jetzt am Sonntag die Strecke bekannt gegeben worden der Tour. Und das ist, da gibt es nicht so viele ganz große Bergankünfte nächstes Jahr. Es geht nicht so viel ins Hochgebirge. Und ich glaube, dass die Strecke jetzt nicht gerade für Buchmann gemacht ist. Und ich weiß nicht, ob dann nicht so Leute wie Kemner oder vielleicht auch ein Großschartner, ein Konrad, ein Mühlberger, einer aus der österreichischen Fraktion, vielleicht sogar der Mann fürs Klassement sein wird. Und was du richtig sagst, dem Ackermann hat der Denz ja versprochen, dass er nächstes Jahr die Tour fahren darf, weil der war ja dieses Jahr sehr enttäuscht, dass er nicht fahren durfte. Und da sind schon vermutlich ein paar mehr klassische Sprintankünfte nächstes Jahr, sodass sie wahrscheinlich den Ackermann da in Position bringen wollen. Dann braucht er natürlich noch einen Sprintzug dazu, also wenn mindestens den Selig, glaube ich, als Anfahrer.
Ja, und Ost, wenn Sagan dabei ist, wird Ost dabei sein, ja.
Also insofern weiß ich...
Ja, jetzt bist du aber schon bei 13 Fahrern für die Tour, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob für Sagan nächstes Jahr bei der Tour de France bei Bora noch ein Platz ist, so leid.
Ja, das ist aber hier nicht vorstellbar. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Peter Sagan beim wichtigsten und auch für ihn ja erfolgreichsten Rennen des Jahres zurückzieht? Oder nee. Der beißt eher in alle Rahmen, die er hat, und der hat eine Menge.
Ja, es ist auch aus Teamsicht natürlich schwer vorzustellen, weil natürlich diese Teams, die Tour de France ist das Rennen, wo die Aufmerksamkeit natürlich auf den Radsport auch von Seiten kommt, die sonst den Radsport nicht verfolgen. Natürlich ist das wichtigste Rennen des Jahres und natürlich ist Sagan die prominenteste Figur für dieses Team und natürlich werden die sich schwer tun, den da nicht zu präsentieren. Das ist schon klar. Nur, wie gesagt, was willst du da machen? Was soll der da für eine Rolle dann haben? Wenn du wirklich zum Beispiel jetzt mit Ackermann sagst, der soll die Sprints gewinnen und wir müssen schauen, was wir im Klassement machen.
Ja, ich bin mir mit Ackermann noch nicht sicher, weil das klang in dieser Woche schon mal an, dass dieses Versprechen ein Versprechen mit einem Wenn war. Ja, also ja, wenn du bei der Vuelta zeigst, dass du in der Lage bist, bei einer Grand Tour Sprints zu gewinnen. Das hat er so noch nicht eingelöst. Klar hat er die eine Etappe gewonnen, aber das war ja nur durch Zurücksetzung. Deshalb, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt.
Ja, weil also da möchte ich dir kurz widersprechen. Also dieses Jahr nicht vielleicht, aber er hat für meine Begriffe letztes Jahr beim Giro das Maglia Ciclamino gewonnen. Also
ja, klar.
Den Beweis hat er, glaube ich, jetzt an sich schon mal erbracht.
Letztes Jahr ist ja noch weiter her als dieses Jahr. Das ist vergangen, Vorvergangenheit.
Nicht so weit wie die Papst-Audienz.
Ja, nee, das ist richtig. Ja. Aber weißt du, wie wir das zu Hause immer genannt haben? Plumper Quatsch. Das ist Plusquamperfekt. In der Vergangenheit und abgeschlossen. Ja. Na gut. Aber, Herbert, wie beobachtest du das? Weil im Moment ist es ja schon erstaunlich, dass Bora in der Lage ist, so gute Leute zu verpflichten. Das, was wir jetzt ja machen, ist ja eine wunderbare Kaffeesatzleserei. Ja, wir denken, ja, okay, die sind halt alle irgendwie da und da und hier und dort. Aber bei Ineos hat man ja jetzt gerade am Giro gesehen, dass es ja sehr gut sein kann, wenn du eine Option hast oder Optionen hast.
Ja, natürlich. Und zwar eine, die plötzlich, würde ich sagen, vom Himmel fällt, aber doch sich dann irgendwann auf den letzten 10 Tagen dann vielleicht abgezeichnet hat. Und vergessen wir nicht, 7 Etappensiege kommen dann noch hinzu. Also da hat Bormann gesagt, oh, jetzt gehen die alle um Etappensiege, nachdem sie gar nach Donnerst ausscheiden musste. Und siehe da, im Schatten der anderen hat sich der liebe Hart Acht gezeigt und ist nach vorne gekommen. Das fand ich schon toll.
Ja. Ja, spannende Geschichte. Um das mit dem Giro noch abzurunden, wir haben natürlich dieses Jahr auf den Stelvio geguckt, aber Herbert, du hast noch mal ein bisschen gekramt nach einer anderen wichtigen Bergankunft, die dich auch nachhaltig beeindruckt hat.
Ja, natürlich. 1988 war das. Da ging die Etappe, die 14. Etappe von Urbino nach Vittorio Veneto. Und es ging über den Gavia-Pass. Der ist 2621 Meter hoch. Und damals hat es geregnet in Strömen. In Strömen hat es geregnet am Start. Und man wusste, dass je höher man kam, es schon Schnee gab und auch Eiskristalle und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, 14. Etappe geht los. Einer fährt sofort los. Und der Mensch heißt Johan van der Velde aus Holland. Der war also als erster auf der Passhöhe am Gavia und hat sowas jämmerlich von gefroren, dass er also in einen Campingwagen eingefallen ist und hat sich da erstmal den Deckel hüllen lassen, hat einen Grog nach dem anderen getrunken, um wieder zu Kräften zu kommen und sich aufzuwärmen. Inzwischen waren dann also zwei an ihm vorbeigefahren und dann natürlich auch die anderen restlichen Fahrer hinunter nach Bormio. Und da gewann die Etappe Erik Breuking aus Holland vor Andrew Hampston aus Amerika. Die Gesamtwertung sah umgekehrt aus. Hampston als erster Amerikaner beim Giro im rosa Trikot bis Mailand und Breuking zweiter. Und Johann Falderfelde kam dann mit 41 Minuten und 41 Sekunden als letzter noch ins Ziel. Also das war der große Leidensweg von Johann Falderfelde am Gaviapass.
Ich finde das herrlich, dass du hattest ja neulich erst die Geschichte von Kader Zaf, der also am Wegesrand dann seinen Wein trank. Jetzt erzählst du, Falderfelde trank den Grog. Das ist ja herrlich. Die haben ja immer Pause gemacht und gesoffen früher. Heute streiken die, wenn es ein bisschen regnet da beim Giro. Früher haben sie einfach was gesoffen.
Sehr ja, gut. Tatsächlich ist das mit dem Falderfelde nicht so lustig weitergegangen, weil der Typ tatsächlich amphetaminabhängig war und nach seiner aktiven Laufbahn dann nicht mehr so viel Geld hatte und sich dann aufs Einbruchwesen versteift hat und hat eine 10-monatige Haftstrafe verbüßt, weil er eben bei den Einbrüchen dann geschnappt worden ist. Hat dann einen ziemlich harten Weg angetreten, war Schweißer im Rotterdamer Hafen und ist inzwischen oder ist lange dann bis zum letzten Jahr Busfahrer bei einer kleineren Radmannschaft in Holland gewesen. Rompot Oranje Peloton heißen die. Ja, da ist er Busfahrer gewesen. Aber weil ich da jetzt ja immer ein bisschen genauer drauf schaue, der ist leider auch an Leukämie erkrankt im vergangenen Jahr und kämpft noch. Ja.
Also da muss ich aber noch was von dir lernen. Also das wusste ich jetzt nicht mehr, was danach so alles passiert. Ich wusste, dass da schon ein paar Haken drin waren in seinem Leben. Aber was der da alles veranstaltet hat und mitgemacht hat, ja, das ist natürlich neu.
Ist ja oft auch so eine spannende Geschichte. Weißt du, das ist ja so ein Punkt auch überhaupt im Sport oder auch bei Künstlern oder bei Schauspielern. Die kommen halt irgendwann mal, stehen dann plötzlich im Rampenlicht und der eine kann damit umgehen und der andere kann weniger damit umgehen. Ja, also ich habe halt auch beim Giro, weil es ja auch so eine große und schillernde Figur ja eben auch mit dieser starken Brechung und diesem viel zu frühen tragischen Tod war, bei dieser Etappe, wo es halt da bei Marco Pantani durch den Ort ging und wo dann die Statue da steht und natürlich den ganzen Tag da die Plakate und die Schriftzüge waren, da habe ich halt auch mal so ein sehr ungutes Gefühl, ja, weil die sind damit nicht fertig geworden, aber sie sind halt auch nicht an die Hand genommen worden, weil sie als junge Menschen dann irgendwo Versuchungen erlegen sind oder eben einfach auch mit der Popularität oder dem Druck, der dann von allen Seiten da auf die einströmen, nicht klargekommen sind. Und das finde ich schon auch hochtragisch. Ich meine, worüber reden wir bei Jan Ulrich? Ja? Ich habe viel stärker den Eindruck, dass das ein ganz stark verführter junger Mensch war. Wo geht's jetzt hin? Da kann man ja nur hoffen, dass er irgendwie wieder Land unter die Füße bekommt. Aber das ist leider etwas, was es im Sport ja nicht so selten gibt, dass danach dann so eine Leere kommt. Ja? Nicht mehr jeden Tag positive Eindrücke vom Training, von Wettkämpfen, von Radrundfahrten und so weiter. Und dann geht's dahin.
So ist das. Wir sollten das vielleicht noch abrunden zu sagen, dass der Giro d'Italia für den Gesamtsieg eines Deutschen ein schlechtes Pflaster ist. Noch nie hat ein Deutscher den Giro d'Italia gewonnen, seit 1909. Und nur ein Mensch, der heutige ARD-Experte Fabian Wegmann, als einziger das Bergtrikot gewonnen. Und in diesem 1988er Jahr auch ein Mann, der oft für Furore gesorgt hat, leider ist er schon tot, Etappensieger in Avezzano, Andreas Kappes.
Ja, und damit unterstreicht man ja nochmal, weil Fabian Wegmann ja nicht so groß gehandelt wird in Deutschland, auch im Radsport. Aber das war natürlich schon eine bemerkenswerte Leistung. Und wenn du das halt nochmal sagst und ja richtigerweise rausstellst, Herbert, das Defilé der deutschen Kunstwerke und großen sportlichen Leistungen beim Giro ist halt sehr klein. Ja? Und da ist es natürlich diese Leistung von Fabian noch höher zu bewerten in der Gesamtschau auf so eine Grand Tour, ja. Aber damit, Sebastian, sind wir dann schon gleich bei der Vuelta. Spanisch sprechende Menschen, spanisch sprechende Kommentatoren, spanische Schlagzeilen und von der ersten Etappe an voll Punk. Aber seitdem sitzt du, glaube ich, jetzt nur noch vorm Fernseher, oder?
Ja, offen gestanden war ja der Anfang, wo sich die beiden Rennen überlappt haben, war ja relativ schwierig. Da bist du ja aufgewacht und hast überlegt, wer fährt eigentlich nochmal bei welcher Tour? Das stimmt. Da hast du schon die Mannschaften wieder schwierig zusammengebracht. Aber die Vuelta ist super losgegangen und was fantastisch ist, finde ich, dass du jeden Tag ein richtiges Rennen da hast. Ja, da wird nicht, also klar, Jumbo versucht trotzdem zu kontrollieren, aber es gelingt halt nicht. Und diese Anstiege, also jetzt am Wochenende diese Angliru, also dieser Ziegensteig, den man irgendwann mal asphaltiert hat, das war doch großartig, wo du wirklich das Gefühl hast, dass diese Jungs, die alle irgendwie auf Dauer 400-500 Watt treten können, die stehen da, die kommen nicht vom Fleck. Und das macht einfach Spaß und ich finde, die Gegend ist schön und jetzt dieses Rennen ist einfach nach wie vor spannend und auch da wieder eine überraschende Personalie. Also Hugh Carthy fährt ums Podium, ja, immer noch, auch nach dem Zeitfahren. Super, macht mir total Spaß und da haben wir natürlich schon mehr deutsche Gesamtsieger gehabt als,
ja, das stimmt,
als ja, bei Giro und bei der Tour.
Also insgesamt finde ich tatsächlich sowohl den Giro als auch die Vuelta von den landschaftlichen Abwechslungen her fast spannender als Frankreich, muss ich sagen. Vielleicht hat man sich auch ein bisschen an typischen französischen Landschaften satt gesehen oder satter gesehen. Aber jetzt gerade diese ganze Gegend da am Atlantik, das ist natürlich faszinierend. Ja, heute waren ja die Bereiche, die fast aussehen wie Fjorde in Norwegen, also eher eine nordische Küstenzeichnung als jetzt so typisch Atlantik oder gar Strände oder sowas. Also das fasziniert mich schon und da war natürlich auch der Angliru von der Optik her, fand ich den natürlich auch sensationell, muss ich sagen. Ja, wobei während des Schlusses der Etappe haben Herbert und ich telefoniert und da habe ich schon gesagt, was ich ganz schade finde, ich hätte gerne an diesen ganz steilen Stellen, wo Roglic ja fast gestanden hat, da hätte ich gerne das Gruppetto gesehen. Ja, die haben sie nicht gezeigt, damit sie nicht zeigen mussten, wie gestandene Radprofis absteigen und schieben. Ja, also das hätte ich gerne gesehen. Ja. Das Einzige, was ich ja von Absteigen und Schieben in Erinnerung habe, ist Vroom, der bei der Tour de France vor vier Jahren war es, glaube ich, ne? Da das Stück gelaufen ist, wo ja dann auch die Diskussion war, durfte er laufen oder nicht. Herbert, hast du noch Fußgänger in Erinnerung, also wo die Leute absteigen mussten, weil sie die Pedale nicht mehr rumgekriegt haben?
Nee, auch Angliru, das habe ich verfolgt. 1999 war ja das erste Mal der Angliru im Etappenprofil. Und damals wurden ja auch noch mitunter drei Kettenblätter vorne montiert. Heute ist das ja nicht mehr so sehr. Die Abstufung ist doch nach hinten ein bisschen besser geworden. Aber ich muss sagen, da habe ich schon Leute zu Fuß hochgehen sehen.
Aber jetzt nicht Zuschauer, ne, sondern Radrennfahrer. Ja. Ja, auf der anderen Seite war das ja auch eine Etappe, wo man gedacht hat, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich Trumpf? Ja? Ich fand auch da, was ich eben schon mal gesagt habe beim Giro, Sebastian, ich habe da nicht ganz verstanden, warum die nicht vielleicht noch eher da attackiert haben. Weil alle haben gewartet und dann waren sie nach hinten so fett, weil offensichtlich hat der Roglic ja keinen so guten Tag da. Und wenn du dann so spät wartest, dann kriegst du ja nicht mehr so die ganz großen Abstände hin. Ja? Und dann steht er da plötzlich und dann hast du nachher 10 oder 15 Sekunden gewonnen. Das ist ja nicht das Entscheidende. Ja? Also vielleicht ist da ein bisschen zu viel noch rumgewartet worden. Aber ich glaube, die hatten alle Respekt vor diesem Schlussanstieg. Ne? Da mit 25% war das, glaube ich.
Ich glaube, da war auch wirklich nicht mehr möglich. Und der Roglic hatte natürlich auch noch als einziger dann am Schluss noch einen Helfer dabei. Das war ja beeindruckend, wie Sepp Kuss wieder da die Lücken zufährt. Und der ist ja förmlich umgedreht, um den Roglic wieder abzuholen. Also das wäre übrigens spannend gewesen, wenn der freie Fahrt gehabt hätte, ob der das hätte gewinnen können. Aber hätte, Fahrradkette. der Sepp Kuss, finde ich, ist wahnsinnig beeindruckend, wie er jetzt bei der zweiten Grand Tour in Folge, also bei der Tour de France, ist er uns ja auch schon so aufgefallen, ein ums andere Mal die seine Kapitänin da durch die Berge zieht. Also das ist schon eine beeindruckende Leistung. Und ich glaube einfach, dass die anderen Jungs, ich glaube, da war einfach nicht mehr möglich. Die waren, das ist wahnsinnig anspruchsvoll. Und der Mass hat es ja probiert als Erster. Und dem sind dann irgendwann die Körner ausgegangen. Der war dann ganz enttäuscht. Der hat sich sogar tatsächlich bei seinen spanischen Fans entschuldigt, dass er nicht gewonnen hat. Ich meine, der hatte eine super Leistung gebracht, hat sich aber dann entschuldigt dafür, dass er nicht gewonnen hat. Und das, glaube ich, spricht schon dafür, wie anstrengend das da war.
Mir ist aufgefallen, ein junger Mann, da möchte ich fast sagen, ein Milchgesicht sozusagen. dieser junge Däne, 23 Jahre ist der, glaube ich, erst alt, Vingegaard. Ja. Er hat mit stoischer Ruhe und nur mal ab und zu richtig die Backen aufgeblasen, da auch Kilometer um Kilometer gefahren und Kuss oder Kass dann dahinter und dann Roglic. Also muss ich schon sagen, ich habe da mal nachgeguckt, der ist ja im zweiten Profijahr, letztes Jahr eine Etappe in Polen gewonnen, aber dann das erste Mal so richtig ins Hochgebirge gekommen zu kommen und dann sowas da zu leisten für seinen Kapitän. Das hat mir auch imponiert.
Ja, und ich schaue natürlich mit großem Interesse und viel Sympathie auf einen, der bei Ineos ja fast die ganze Zeit vorne fahren muss oder darf, wie auch immer. Also der sieht es als darf. Cameron Wurf, wie Jens Vogt immer sagt, aber Wurf heißt er, glaube ich, richtig. Den haben wir ja hier auch schon mal besprochen. Der war schon als Ruderer bei Olympischen Spielen, war in der letzten Ausgabe der Triathlon Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii Fünfter. Und fährt er jetzt bei Ineos Stunden über Stunden vorne. Ja, das ist ja praktisch der Tony Martin von Ineos bei der Vuelta in diesem Jahr. Sensationell. Und dann war er ja einmal in der Ausreißgruppe drin. Da habe ich gedacht, oh, heute hat er freie Fahrt. Ja? Und dann kamen die Berge und ist als Erster aus der Gruppe abgestellt worden, der arme Kerl. Aber das ist ein unglaublich witziger und wahnsinnig sortierter Kollege, der in der Vorbereitung nicht nur Rad gefahren ist, sondern immer auch noch zusätzlich schwimmen geht und laufen geht. Wenn die anderen vom Training von der Ineos-Mannschaft dann zurück sind, dann geht der noch laufen oder schwimmen. Wahrscheinlich ist er deshalb in der Lage, da bei der Vuelta stundenlang vorne wegzufahren. Aber das ist natürlich auch schon spannend. Sebastian, du hast vorhin schon gesagt, Ineos natürlich jetzt sich auch ein bisschen beflügelt durch das, was da in Italien passiert ist. Ganz andere Sprache in der Mannschaft und auch ganz andere natürlich Perspektive mit Carapaz da. Ein Vroom, der ja direkt abgestellt wurde in den ersten Tagen, aber sich ja jetzt auch da komplett in die Mannschaft integriert. Du hörst gar nichts, ja, kein Rumoren, keine Schlagzeilen, nada, sondern der fährt da einfach fürs Team. Also das ist auch schon eine coole Leistung, dass sie die Mannschaft so sortiert kriegt.
Ja, ich glaube, da ist er aber auch vom Charakter einfach auch ein bisschen anderer Mensch. Die haben ihn ja auch gefragt, ob er nicht auch jetzt mal gedacht hat, da auszusteigen, weil es ja doch bisschen anders ist, als er sich's vorgestellt hat. Und da hat er wohl geantwortet, wenn er in seinem Leben immer, wenn es schwer oder jemals, wenn es schwer geworden wäre, quasi einen Sack gehauen hätte, dann wäre er nie dahin gekommen, wo er ist. Und jetzt einfach so still und leise sich zu verabschieden, ist überhaupt nicht seine Art. Und da wird noch mehr kommen von ihm, hat er selber gesagt.
Naja, immerhin hat er ja einen Vertrag fürs nächste Jahr da in Israel in der Mannschaft. Und da kann man, glaube ich, ja auch mit gutem Beispiel da mal vorangehen, nicht? Und nicht sagen, hier bei 2 Stunden 30 Rückstand mache ich die Flitze, nicht? Also das ist schon so gut, was der bis heute auch beim Zeitfahren gezeigt hat. Ich wollte nur noch auf Hugh John Casey noch kurz kommen. Sagt einem gar nicht so sehr, man guckt immer auf Roglic, auf Carapaz, auf Froome oder all die Arrivierten. Und dieser Casey, habe ich mal nachgeguckt, der hat ja im letzten Jahr auch so ein Ding geliefert wie gestern oder vorgestern. Bei der Du de Suisse, da gab es die letzte Etappe von Ulrichen nach Ulrichen. Und zwar ging es über den Nuffenen, über den Gotthard und über die Furka. Und der ist am Start weggefahren und den hat man nie mehr gesehen. Das war sein erster großer Karriereerfolg und jetzt das. Also alle Achtung, kann ich nur sagen.
Ja, Hugh Carthy finde ich überhaupt faszinierend. Erstens, der sieht ja immer so leidend aus. Also das ist ja herrlich, wie er da aussieht. Und dann mit 1,93 Meter, ich glaube, Ralf, du bist da ungefähr in der Gegend.
Ja, also ich bin jetzt ja schon dünn, ja, genau. Zu sonst, aber der wiegt nochmal fast 20 Kilo weniger als ich.
Der wiegt 69 Kilo bei 1,93 Meter, das finde ich faszinierend. Und der hat noch Chancen, ich glaube, der hat nicht nur Chancen aufs Podium, ja, sondern ich glaube, der hat Chancen auf den Sieg und das wäre doch mal faszinierend, wenn Education First da mal eine Grand Tour gewinnen würde.
Na ja, gut, du hast natürlich die ultimative Fanfreundschaft für EF übernommen, seit die Skateboard-Trikots beim Giro anhatten. Ja, jetzt fahren sie wieder in normalen Rosa, finde ich übrigens auch eine coole Kombination, dieses Blau-Rosa. Aber davon mal abgesehen, auch das ist ja eine Mannschaft, die offensichtlich sehr gut zusammengestellt ist und sehr gut funktioniert in sich, weil bei jeder der drei Grand Tours haben die gezeigt, dass sie die richtigen Leute an der richtigen Stelle hatten und mit einem viel kleineren Budget als zum Beispiel Jumbo oder Ineos wirklich da Akzente setzen konnten und Leute positioniert haben, eben auch in Schlagdistanz zu den ganz großen Erfolgen. Also das ist schon nicht so schlecht. Ja. Auch da werden ja offensichtlich Fahrer, was Herbert ja gesagt hat, an die Hand genommen und entwickelt. Ja. Das ist ja auch immer so ein Punkt, wie viel Entwicklung passiert in so einem Team tatsächlich. Aber die Bedeutung ist, glaube ich, viel größer geworden, seit es da ja auch dann entsprechend eine Trainingsbegleitung gibt, eine physiologische Begleitung gibt, natürlich eine medizinische Begleitung, aber auch trainingswissenschaftliche Auswertungen und Begleitungen. Ja, das war ja lange Zeit nicht so. Da sind die Leute sich selbst überlassen worden und sind einfach Radfahren gegangen. Das ist inzwischen ja doch ein bisschen anders geworden. Und so ein amerikanisches Team kommt dann natürlich dann auch mit dem ganzen Know-how des amerikanischen Wissenschaftsapparates im Sport daher. Das ist natürlich eine hohe Professionalisierung, die es in vielen anderen Ländern gar nicht so gibt. Ja. Aber das macht schon Spaß, wenn so ein Typ dann da vorne mitfährt, auch wenn der eigentlich keine Beine hat, sondern Striche.
Ja, und ich meine, gut, bei Education First, was du gerade ansprichst, das liegt sicherlich auch sehr viel an Jonathan Wouters, dieser Teamchef, der ja eine der schillerndsten Personen in dem ganzen Radsport-Zirkus ist, sicherlich. Ganz spannend auch übrigens seine Biografie zu lesen, weil er ja auch ein bisschen mit Armstrong damals zu tun hatte und ist ja einfach auch ein sehr, sehr spannender, meinungsstarker Typ. Und das ist schon cool, das Team. Übrigens jetzt nicht, dass Leute das falsch verstehen. Also er hat sich ja dem verschrieben, dass in seinem Team überhaupt null Toleranz gegenüber Doping ist. Nicht, weil ich jetzt in einem Atemzug Armstrong und Wouters genannt habe. Kann man alles in seinem Buch nachlesen. Ist sehr zu empfehlen übrigens.
Übrigens hat Sebastian jetzt so mal durch die Blume zu erkennen gegeben, dass er John Hugh Carthy womöglich noch favorisiert für den Gesamtsieg.
Favorisieren glaube ich nicht, zumal wir wissen ja, wenn ich jemanden hier favorisiere, dann endet das meistens schlimm. Aber er hat noch Chancen, das sind 47 Sekunden und wir haben am Samstag halt noch diese eine schwierige Bergankunft und vorher ist es noch hügelig, also so wie du das gerade beschrieben hast, Herbert, wie der da bei der Tour de Suisse davon gefahren ist, warum nicht?
Ja, das muss man auch mal bringen, nicht? Die Etappe war 100 Kilometer lang. Achtung, fertig, los. Weggefahren, Nuffenen hoch. Vortat, Vorkart, zack. Und weg war er, nicht? Also ich glaube auch, ich meine, wir müssen ja nicht tippen. Also ich glaube ja, dass Roglic gewinnt, nachdem ich mit Pogacar ja Glück gehabt habe bei der Tour. Aber es ist diese eine große Klippe noch da, diese fast 2000 Meter hohe Erhebung, Alto de la Covadilla. Also das ist, also wenn er das schafft, aber ich glaube, Roglic hatte seinen schlimmsten Tag am Angliru und jetzt hat er sich gefangen.
Wobei, er hatte ja auch schon an dem Regentag, wo es so kalt war, da ging es ihm auch nicht gut, ne? Da ging es vielen nicht gut, das ist was anderes. Aber da zum Beispiel war Kasi ziemlich unbeeindruckt, ja, von dem Wetter. Das war bei Roglic, fand ich, anders. Der war schon beeindruckt von dem Wetter und da ist er auch nicht gut gefahren. Aber heute sah er natürlich schon sehr gut aus. Ja, also mal davon abgesehen, dass es ja auch einfach auf die Wattzahlen ankam. Der ist in der Ebene gut gefahren, aber der ist natürlich auch den Berg hoch sehr, sehr gut gefahren. Und jetzt hat er nachher ja am Ende eine Sekunde in der Etappenwertung Vorsprung gehabt. Das war meiner Ansicht nach nur, weil die als eine der wenigen den Wechsel vernünftig geübt haben. Ja, also wenn du schon, ne, deshalb habe ich vorhin gesagt, wir kommen ja nochmal auf den Wüst-Style. Ja, jetzt war das ja institutionalisiert mit Wechselzone und wann, wo, welches Rad stehen muss und so weiter. Herbert, das nimmt ja fast so ein bisschen die Spontanität raus. Ja, aber das war ja eigentlich der Trick von Wüst, wie der mal ins gepunktete Trikot bei der Tour gekommen ist. Aber das war natürlich bei Jumbo-Visma einstudiert, ja. Das Rad kam runter, der ist draufgesprungen, der Helfer hat ihn geschoben, genau bis zur Linie, in genau dem richtigen Tempo. So, das ist eine Sekunde. Ja, wenn du gesehen hast, wie Valverde da rumgestümpert hat, das war ja wie ich an der Ampel losfahren, erstmal gucken, wo ist denn die Pedale, ist mein Fuß richtig rum, ja, oder versuche ich gerade mit dem linken rechts einzuklicken, ja, sensationell.
Und auch auf den Neuersteig gekommen.
Ja, und auch auf den Neuersteig gekommen, hast du recht. Ja.
Also ich glaube auch, die eine Sekunde hatte vor allem diesem Helfer zu verdanken, weil der hat ihn ja sensationell angeschoben und ist ja fast am Schluss wie so ein Speerwerfer, der quasi nicht übertreten will, hat er sich noch über diese Linie drüber geworfen quasi. Also das war fantastisch. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, übrigens, da wir ja direkt im Anschluss an das Zeitfahren angefangen haben, unsere Version heute aufzuzeichnen, die Strafe, und es wird wohl eine geben für Enric Mas, ist noch nicht veröffentlicht, weil die ja eine andere Variante gewählt haben. Die haben ja gesagt, okay, uns ist die Wechselzone schon zu weit in dem Anstieg drin, weil das war ja tatsächlich schon eine steigende Passage. Deshalb ist ja Valverde wahrscheinlich auch nicht so richtig geil in die Klickpedalen reingekommen. Und die haben es ja anders gemacht. Die haben ja gesagt, okay, wir wechseln vorher. Und zwar klassisch. Das heißt, das Rad, das neu kommt, kommt vom Dach. Ja, das sah so ein bisschen komisch aus, aber das ist ja eigentlich das Reglement. Das heißt, wenn ich ein Rad wechseln muss, will, wie auch immer, dann muss es vom Dach kommen und darf nicht irgendwo stehen. Ja, aber es hat wohl vorher eine klare Reglementbeschreibung gegeben für diesen Radwechsel. Der hat in dieser Wechselzone stattzufinden und von da bis da und so weiter. Die Räder müssen natürlich vorher da abgegeben werden und sind ja kontrollierte Räder, Klammer auf, das sind die auf dem Dach natürlich auch. Also es sind ja keine illegalen Räder, die da vom Dach kommen. Aber das wird sicher nochmal eine Diskussion geben. Und es hat ja schon relativ viel Diskussionen gegeben über die Regelauslegung. Ja, so wird das halt auch wieder eine Diskussion geben.
Ja, zumal, ich meine, das gibt es ja eigentlich im Radsport normal nicht. Also, dass man überhaupt wechselt, ist ja auch nicht so üblich. Das macht man ja in dem Fall vielleicht auch nochmal zur Erklärung, um von der Zeitfahrmaschine zu wechseln auf das leichtere Straßenrad, was dann einfach im Berg am Schlussanstieg einfach besser geeignet ist. Das hat man ja gelegentlich gemacht, aber das so zu institutionalisieren wie bei einem Triathlon mit einer Wechselzone. Das haben sich ja die von der Vuelta jetzt so ausgedacht und deshalb hatten die in dieses Reglement reingeschrieben, es darf nur in dieser Zone gewechselt werden. Das gibt es ja normal, gab es ja noch nie irgendwo bei einem Radrennen. Und ich finde es auch ein bisschen fragwürdig. Ich meine, klar, wenn man die Regeln so macht, ist es okay. Aber wenn jetzt einer einen Defekt hat zum Beispiel, muss der ja auch irgendwo sein Rad wechseln. Also insofern. Aber die Frage jetzt, weil du es gerade ansprichst, ich komme jetzt gerade drauf, Triathlon, Wechselzone, ist der Wurf eigentlich danach dann gelaufen, also den Berg hochgelaufen oder hat er auch das Fahrrad gewechselt? Also
der ist aber mit Schwimmbrille und mit Badekappe gefahren ab da. Das ist ja genauso wie beim Angliru gewesen, die haben wir ja nicht gesehen. Ja? Deshalb, ja, den hätte ich da gerne gesehen, weil beim Triathlon werden ja die Wechselzeiten auch noch rausgestoppt und es gibt tatsächlich eine Auszeichnung für denjenigen, der bei einem Wettkampf die schnellste Wechselzeit hatte. Ja, und da hätte ich ja zumindest mal gerne den Vergleich zwischen Cameron Wurf, dem Triathleten, und Roglic, weil das war schon sehr schnell. Ja, das würde ich gerne mal sehen, ob der dann halt noch schneller war oder nicht schneller war. Ja, weil der ist es halt eher gewohnt, dann eben auch im Rennen auf ein Rad drauf zu springen. Ja, und nicht aus dem Stand aufklettern und wieder losfahren, was die meisten ja jetzt bei der Vuelta gemacht haben, weil die normalerweise nur morgens einmal aufsteigen und nachmittags wieder absteigen und ansonsten da drauf sitzen auf dem Ding. Ja, das können Triathleten natürlich schon anders.
Ja. Außer die ganzen Crosser, die jetzt ja das Feld aufmischen, die können das natürlich auch gut.
Aber Herbert, da habe ich mehrfach dran denken müssen, als die Diskussionen waren, ja, was ist das jetzt? Ist jetzt 3-Sekunden-Regel, also ist jetzt eine Etappe als Bergetappe klassifiziert oder ist die Etappe als normale Ankunft klassifiziert oder ist eine 3-Kilometer-Zone, die dann die Zeit neutralisiert oder nicht? Da gab es ja jetzt mehrfach Diskussionen eben auch um das rote Trikot, also ob jetzt Carapaz oder Roglic in Rot waren. Das ist ja eine Maximalstrafe für jeden Live-Reporter, wenn die das on the run, also während der Etappe praktisch verändern und am Abend dann irgendwann bekannt geben, nee, Edge, jetzt ist doch Roglic in Rot oder jetzt ist doch Carapaz in Rot. Also ist dir das schon mal passiert, dass du gar nicht wusstest, was jetzt Tango ist, nachdem du live kommentiert hast und abgegeben hast?
Nee, eigentlich nicht, nein. Also gut, bei Bergankünften spielt das ja keine Rolle. Da zieht sich der ganze Haufen ja sowieso auseinander. In erster Linie ja natürlich bei diesen Spurtankünften, wenn der ganze Haufen da zusammen ist. Und da ist ja mal eher zu, Karambolagen kommen. Also mir ist das nicht negativ aufgefallen, wer da in der 3-Kilometer-Zone war, zu dem Zeitpunkt, wie sie die eingeführt haben.
Ja gut, das bleibt natürlich eine ganz schwierige Angelegenheit. Wir haben natürlich, Sebastian, ja beim Giro, das als kleiner Rückblick noch, schon über die Protestaktion der Fahrer gesprochen, die ja dann dafür gesorgt haben, dass die eine Etappe stark verkürzt wurde, weil es eine sehr lange Etappe war, 248 Kilometer. Klammer auf, kommen wir gleich noch zu. Bei der Tour wird es sowas im nächsten Jahr auch geben. Aber würden sie sich bei der Tour erlauben zu streiken? Und jetzt beim Giro haben sie eben aufgrund dieser Festlegung der UCI, die dann irgendwann unterwegs festgelegt haben, ja, okay, das ist jetzt eine Bergankunft, aber es den Teams und den Fahrern nicht mitgeteilt haben, haben sie ja auch wieder gestreikt und sind, ich glaube, eine Viertelstunde später losgefahren. Also da ist schon ein bisschen Rumoren zwischen Fahrern und der UCI. Ne?
Ich glaube, es ist allgemein, es gibt ganz viele Punkte. Es geht ja auch um die sicheren Rennbedingungen mit den vielen Unfällen. Ich glaube, es ist nur dann in dem Moment unglücklich. Da haben sich die Fahrer, glaube ich, selber keinen Gefallen beim Giro getan. Weil letztlich bleibt doch hängen bei vielen, die wollten nicht 250 Kilometer im Regen fahren. Was sind denn das für Leute? Und in echt haben die natürlich ganz andere Anliegen. Und deshalb glaube ich, sie haben sich keinen Gefallen getan. Ich glaube, man müsste von Grund auf mehr Fahrervertreter in diese Entscheidungen mit einbeziehen. Ich glaube, auch wenn es Parcours von Grand Tours bestimmt werden, glaube ich, müsste man mehr Leute, die näher am aktuellen Sport dran sind, mit einbeziehen. Und ich glaube, insgesamt müsste einfach die Fahrervertretung mit der UCI und mit den Teams einen besseren Dialog führen und suchen. Und da bringt, glaube ich, so ein Streik ist da eher kontraproduktiv an der Situation, weil hängen blieb doch tatsächlich, die wollen nicht beim Regen fahren in einer Etappe, wo schon ein Jahr vorher eigentlich feststeht, dass die so lang sein wird. Das war ja, eigentlich hatten die ja ganz andere Ziele, beziehungsweise auch ganz andere Interessen, glaube ich.
Ja, zumal der Fahrervertreter nicht informiert war über den Streik, den haben sie gleich rausgelassen. Ja, und da ging es ja wohl auch in den Teams sehr kontrovers hin und her, also zwischen den Teams. Lotto Soudal wollte unbedingt, Bora und Ineos wollten fahren. Also da war auch keine Einigkeit, sondern das war eher eine Guerilla-Aktion von einer kleineren Gruppe.
Genau, und das geht ja dann eigentlich an dem vorbei, dass da tatsächlich Bedarf ist, die Bedingungen mal ein bisschen mehr zugunsten der Fahrer vielleicht auch zu machen. Wenn dann am Schluss hängen bleibt, auch die einen wussten gar nichts vom Streik, die anderen hatten gar keinen Bock drauf und die Dritten wollten nur nicht im Regen losfahren. Das geht ja total an der Sache vorbei.
Ja, und es ging natürlich auch um Überführungen am Abend vorher, zu wenig Schlaf, wann kommt wer wo an, wie ist das organisiert? Klar ist das nicht immer einfach, gerade wenn man irgendwo im Gebirge ist oder in bestimmten Teilen von Frankreich ist es jetzt auch nicht so, Herbert, das weißt du besser, so fett gesät von Hotels, die überhaupt in der Lage sind, so einen Riesentross aufzunehmen. Ja, ihr seid ja da selber auch oft Stunden noch gefahren, um wieder zum nächsten Übernachtungs- oder Startort zu kommen.
Naja, eben, das ist das Problem der heutigen Rundfahrten, meine ich, dass so viele Dislokationen dazwischen liegen, auch jetzt hier bei der Spanien-Rundfahrt. Das ist ja eigentlich eine Nordspanien-Rundfahrt. Madrid ist als Hauptstadt gerade der südlichste Punkt am Sonntag, nicht alles andere.
Ja, da haben wir jetzt, glaube ich, gerade wieder ein kleines technisches Problem mit dem Herbert, aber bis er wieder da ist, jetzt bist du wieder da, Herbert, ja.
Ich wollte sagen, Madrid, die Hauptstadt, ist also als Schlusspunkt der südlichste Punkt von ganz Spanien, beziehungsweise von dieser Vuelta, und alles andere spielt sich da oben ab. Es kommt ja selten mal vor, dass heute eine Etappe irgendwo ankommt und es dann am nächsten Tag auch da weitergeht. Das ist bei der Tour de France ja, wenn wir da noch vielleicht drauf kommen, fast immer so. Also es gibt 2-3 Etappen, die dann da weitergehen, wo sie abends angekommen sind, aber ansonsten immer diese Fahrerei und Fliegerei und mit Bus und mit Zug und dort. Also der eigentliche Sinn einer Rundfahrt ist schon, hat er schon wirklich in den letzten Jahrzehnten gelitten.
Ja, dann werfen wir noch mal einen Blick auf die Tour de France 2021, die dann ja hoffentlich auch wieder im Sommer stattfinden wird. Aber auch da war ja vorher schon klar, dass eine Veränderung, die eine mittelbare Konsequenz aus der Corona-Pandemie ist, nämlich der Start in Dänemark, in Kopenhagen, nicht möglich war, weil die EM eben auf das Jahr 2021, die Fußball-EM, verlegt wurde und da gleichzeitig dann mehrere Fußballspiele stattfinden sollten. Das konnten sie nicht alles gleichzeitig organisieren. Also ist es jetzt mal wieder eine reine Frankreich-Frankreich-Rundfahrt geworden. Ist gerade vorgestellt worden, das Profil. Sebastian, du hast schon ein paar Eckpunkte genannt. Und am Ende steht dann doch nur eine Etappe, ja, weil das so noch nicht gefahren wurde. Tourmalet von der einen und von der anderen Seite in einer Etappe. Mont Ventoux von der einen und von der anderen Seite hoch. Aber sie suchen ja alle immer nach dem Alleinstellungsmerkmal, ja, für das Jahr, in dem es dann stattfinden soll. Klar, sonst definiert man das ja auch oft über die Orte, wo es losgeht. Ja, dass man sagt, okay, wir starten halt diesmal in, wo soll es dieses Jahr losgehen? In Budapest. Ne? Und in Kopenhagen sollte es losgehen und so weiter. Ja, also es nimmt eben natürlich so ein bisschen den internationalen Charakter. Auf der anderen Seite ist es wieder so eine Rückbesinnung auf nur Frankreich. Ja? Herbert, weißt du aus dem Kopf, wann das letzte Mal nur in Frankreich war?
Nein, weiß ich nicht. Nur ich darf sagen, dass du hast jetzt Andorra natürlich zu Frankreich.
Ah ja, okay, das stimmt, ja. Das ist aber, warte mal, lass mich kurz rekapitulieren, ohne nachschlagen. Bei Andorra ist es so, dass sowohl der französische Staatspräsident als auch der spanische hoheitliche Rechte haben. Das schaue ich aber gleich nochmal nach. Ich meine, so wäre das. Ja, aber du hast recht.
Wir müssen uns auf jeden Fall an Andorra erinnern. Und zwar war ich ja dabei, 15. Juli 1997. Die Etappe war 252 Kilometer. Der Sieger brauchte 7 Stunden und 47 Minuten, hieß am Ende Jan Ullrich. Und damit begann das gelbe Trikot eher nach Paris zu tragen.
Ja, also für immer unvergessen, logischerweise, in der deutschen Rennsportgeschichte, der Ventoux. Aber ein Berg, der so Monument ist, dass er wirklich stilbildend steht für die Tour de France. Ich finde den gar nicht so geil, weil er da oben so, so karg und einsam ist. Ehrlich gesagt, ich finde ein paar Sachen in den französischen Alpen irgendwie besser. Aber ist das jetzt so eine Etappe, Herbert, wo du auch sagst, ja, da freue ich mich schon drauf, oder einmal mehr Ventoux?
Ja gut, im letzten Jahr war er ja nicht im Profil, glaube ich, davor das Jahr auch nicht. Es ist mal was anderes, einmal von so da hochzufahren, da wo die Lavendelfelder sind, und dann beim zweiten Mal von Bédouin und mit dem Ziel in Malonsen. Ja gut, natürlich. Der Karl Riese in der Provence, der hat natürlich seine Vorzüge, aber auch die Negativ-Erlebnisse. Eine dritte Tour war da, als ich Tom Simpson sterben sah beim Aufstieg. Und ja, es ist mal was anderes. Vor allen Dingen sollten wir da hinfahren, denn in Zorge, wo gestartet wird, ist ein wunderbares, herrliches, kleines Städtchen umgeben mit Kanälen und Wassermühlen und mit an die über 150 Antiquitätengeschäften.
Herbert, also ich nehme dich beim Wort. Wenn wir mit der mit das Corona, wenn das nächstes Jahr irgendwie möglich ist, nehme ich dich beim Wort und wir fahren da zusammen hin. Ich wäre sofort dabei.
Ja, da ist alles möglich in der Nähe. Borde und Maison La Romaine und was weiß ich nicht alles. Und ja.
Schön. Ich habe jetzt für euch übrigens nochmal und für alle, die zuhören und noch einen kleinen Sonderpunkt bei Stadt, Land, Fluss machen wollen. Also Andorra nochmal nachgeschlagen. Ja, es ist nicht ganz so, wie ich es gesagt habe. Es ist richtig, was den französischen Präsidenten angeht. Aber also es ist das einzige Land der Welt, in dem zwei ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staats überhaupt wahrnehmen. Ja, und zwar der Bischof von Urgell. Oder Urgell, Sebastian, da musst du mir helfen, aber ich glaube Urgell, ne?
Urgell,
okay. Und der Präsident von Frankreich. Die regieren in einer symbolischen Doppelherrschaft als Kurfürsten. Ja, also so ist das da. Die haben zwar gleichzeitig auch noch einen Regierungschef gewählt, aber der ist eben nur der Regierungschef und Staatsoberhaupt ist halt geteilt zwischen dem Bischof und dem jeweiligen Präsidenten von Frankreich. Also auch eine spannende Konstellation. Sowas lernt man, wenn man versucht man zu behalten, wenn man Eröffnungsfeiern von Olympischen Spielen vorbereiten darf. Ja, das sind so die Relikte, die dann hängen bleiben. Ja, ja, aber Tour de France im nächsten Jahr fängt dann in der Bretagne an, ist ja eigentlich auch klassisch, Herbert. Könnte man sagen, ja, so kann eine Tour sein und so darf sie sein. Ein paar spannende Sachen in den Alpen auch. Kein Alpe d'Huez ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal kein Alpe d'Huez. Das letzte Mal waren wir da. Also wir haben es versucht, Sebastian, hinzukommen. Wir haben es ja nicht geschafft, weil wir zu blöd waren, die Straßensperren zu lesen. Wir sind dann am Col de Croix la Fer. Am Glandon waren wir, ne?
Nee, Col de Croix de Fer.
Col de Croix de Fer, genau. Aber wir wollten eigentlich nach Alpe d'Huez. Wieder ohne Alpe d'Huez. Das ist für mich immer so ein Ding, wo ich sage, ja, was soll das jetzt? Ja, das ist doch nur eine halbe Tour. Da fehlt mir immer was, Herbert.
Ja, natürlich ist das auch der Klassiker 1952 ja zum ersten Mal ins Profil aufgenommen worden. Gewonnen damals von die Etappe von Fausto Coppi. Und es war das Jahr 1952, Olympische Spiele, da befindet sich die, wo zum ersten Mal eine Live-Übertragung im französischen Fernsehen stattfand. Also ich finde, eine klassische Tour, die in der Bretagne mit Windkanten und weiß der Teufel was, und dann geht es quer rüber nach Le Creusot und nach Châteauroux und Tours. Ja, und dann eben drei Bergankünfte, Digne kennen wir, Saint-Lary-Soulon und Luz-Ardiden. Ja, also ich finde, das hat was. Es gibt zwei Zeitfahrer, soviel ich weiß. Ja, bei Zeitfahren muss man sich natürlich auch wieder an Ulrich erinnern. 96 Saint-Emilion in dem wunderschönen Rheingebiet. Also, ja, da sollte man hinfahren.
Ist die zweite Destination. Ne? Da nehmen wir dich auch beim Wort, weil das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Und ich glaube, Samstag vor der letzten Etappe, die dann ja logischerweise wieder Champagnerfahren in Richtung Paris ist das zweite Zeitfahren. Habe ich es richtig auf dem Schirm, Sebastian?
Genau, und insgesamt fahren sie ja 57 Zeitfahrkilometer, also deutlich mehr als diesmal und auch so klassisches Zeitfahren. Und es gibt ja nicht ganz so viele Hochgebirgsankünfte, weshalb ja alle jetzt schon sagen, also das favorisiert diese Allround-Fahrer im Gesamtklassement, also Leute wie Geraint Thomas in guter Form, Leute wie Tom Dumoulin in guter Form. Mal sehen. Also ich habe so ein bisschen überlegt, jetzt haben sie die Franzosen, sagt man ja mal so boshaft, haben sie zweimal versucht, dem Pinot und dem Bardet den Parcours auf den Leib zu schreiben. Ich habe gerade so überlegt, wem sie es diesmal versucht haben, und ich hoffe einfach, dass Alaphilippe jetzt vielleicht bei dem Profil vielleicht ein Wörtchen mitreden kann.
Ich sage nur Bogasch. Ja.
Ich halte jetzt schon dagegen, Mathieu van der Poel.
Aha, ja gut.
Ja, weil die sind als Mannschaft im nächsten Jahr erst einmal dabei, ist ja noch eine sehr junge Mannschaft da, Alpecin Phoenix. Und ich glaube, die offizielle Präsentation lief noch. Ja, die lief noch. Da hat der schon eine detailgenaue Analyse der ersten 10 Etappen in Social Media abgegeben. Also der hat da auf jeden Fall was vor. Ja, da hat er dann hinten raus so relativiert, ja, wenn wir eine Etappe gewinnen am Ende der Tour, ist auch alles gut, ja, von wegen, mein Freund. Ja. Der fährt doch nicht dahin, um mit dem Team eine Etappe zu gewinnen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also habe ich jetzt schon Bock drauf. Zumal wir ja offensichtlich an mehreren Destinations live dabei sind.
Ja, wobei, wenn wir jetzt so Kaffeesatzleserei mit jungen Fahrern betreiben, dann würde ich natürlich gerne noch Remco Evenepoel ins Rennen schicken. Wir wissen nicht, wie der sich jetzt nach seinem Sturz wieder erholt, nach dem schweren Sturz in Italien. Aber von den jungen Fahrern mit Gesamtklassementpotenzial und vor allem mit einer enormen Zeitfahrkapazität, das ist natürlich auch einer. Aber das ist noch weit weg, und dann fragen wir einfach wieder Herbert, wer gewinnt, und der sagt es uns.
Der hat ja Pogacar gerade schon gesagt. Ja, können wir gleich nachgucken. Aber der hat natürlich jetzt keine Quote mehr, Herbert. Da kannst du jetzt kein Geld mehr mit verdienen. Du hättest da Geld draufsetzen müssen.
Das sagst du was.
Ja. Das wäre besser gewesen. Ne? Wer war noch mal so stark? So Fabio Jakobsen, den Namen habe ich gerade gesucht. Fabio Jakobsen übrigens, der ja bei der Polen-Rundfahrt so schlimm gestürzt war und diese schlimmen Verletzungen im Gesicht hatte, der hat in vorgestern, glaube ich, ein sehr schönes Bild gepostet. Ihm sind die, also noch nicht von seinem Gesicht, weil das wohl noch nicht ganz präsentabel ist, aber dem sind die Fäden gezogen worden, und es war jedenfalls ein sehr positiv klingender Text dazu. Aber alleine die Ansammlung der zahllosen Fäden mit den verschiedenen Pinzetten des Arztes, der die ihm gezogen hat aus dem Gesicht, war schon spektakulär. Ja? Also da hat man nur eine Idee, wie der zusammengeflickt werden musste, damit es halt wieder einigermaßen ist. Und da bin ich mal sehr gespannt, und es würde einen ja freuen, wenn es nur ein paar Narben sind und nichts Schlimmeres da übrig geblieben ist. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Wir freuen uns jetzt schon auf gleich, würden wir normalerweise sagen, Sebastian. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Vuelta. Ja. Also wer gewinnt die Vuelta? Wer sagt Kasi? Wer sagt Roglic? Wer sagt Carapaz? Ich sage Carapaz.
Ich sage Roglic.
Ich würde jetzt am liebsten Hugh Carthy sagen, aber ich fürchte auch, oder was heißt fürchte, ich glaube auch, dass Roglic das macht.
Gut, dann sind wir uns ja einig, ne? Dass wir es nicht wissen und weiter zuschauen. Ich sage an der Stelle vielen Dank,
aber
ihr Lieben.
Ja. Ich ein letztes
Mal. Ach, die vierte Grand Tour, genau.
Ja, es ist keine Grand Tour. Ich wollte auch was anderes hinaus, weil es geht eigentlich darum, heute Nacht wird ja auch jemand noch was gewinnen. Wir haben die US-Wahlen, und ich will jetzt gar nicht politisieren, aber ich will ganz kurz nochmal auf den Bezug zwischen Donald Trump und Radrennsport kommen.
Jetzt bin ich gespannt, ja.
Ja, Herbert wird es erzählen können. Und deshalb komme ich auf die vierte Grand Tour. Es gab 1988, nee, 89 und 90 gab es die Tour de Trump. in den USA. Ja. Hm. Da hatten Amerikaner, wollten also auch eine Grand Tour in den USA etablieren, damals als Gegengewicht zu den europäischen, und hatten Trump als Sponsor gewonnen. Und der hat damals dann das gesponsert, und es hieß tatsächlich Tour de Trump. War ein kurzer Rennausflug, und er war damals schon sehr, sehr streitbar, und viele fanden das, also haben das sehr kritisiert, aber immerhin gab es zwei Ausgaben in den USA, ziemlich irre, mit einem Kriterium irgendwie um einem Hotel von ihm in Atlantic City oder sowas, also ziemlich irre damals schon. Aber es gibt tatsächlich einen Bezug, und um das jetzt abzuschließen, kürzlich hat wohl Biden gesagt, ein Video gepostet, wie er Rad gefahren ist, und da hat Trump irgendwie gesagt, man wird ihn niemals Radfahren sehen, das wäre also ganz schlimm. Nur so dazu, es gibt eine Vergangenheit zwischen Donald Trump und dem Radsport. Herbert, hast du das auch übertragen?
Nein, das hat
ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob Donald Trump die Gelegenheit hat, sollte er nicht Präsident, als Präsident wiedergewählt werden, weil es wartet noch die ein oder andere kleine juristische Auseinandersetzung auf ihn. Und wie es tatsächlich um seine liquiden Mittel steht, wissen auch nur die Standesbeamten, nein, die Finanzbeamten, ja, vielleicht auch die Standesbeamten, wenn er denn mal geschieden wird, weil auch das könnte ihm ja drohen. Und bei 745 Euro gezahlten Steuerschulden, würde ich mal sagen, wird es als Sponsor für die nächste Tour de Trump eng. Ja, mit Donald Trump. Gut, ihr Lieben, dann warten wir mal ab, wer der Wasserträger wird und wer der Captain wird bei der US-Wahl. Ich freue mich auf die nächsten Etappen der Vuelta und auf das nächste Mal mit euch. Ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herbert. Vielen Dank, Seba. Und ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt gerne eine Bewertung hinterlassen. Und bei Instagram bei teufelslappen_podcast. Da wird Sebastian bestimmt noch was Schickes. Ich möchte das Foto sehen, wie Trump die Tour de Trump abschießt. Weil das gibt es doch bestimmt. Ja, das will ich sehen. Ja. In dem Sinne, schönen Abend noch. Tschüss. We'll be right back.